Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche, jetzt hat mich die Yusuko ein bisschen aus der Ruhe gebracht, die Woche 29, 2010. So, und jetzt muss ich erstmal die gute Yusuko wieder umschalten. So, zack. Ja, die Woche gab es jede Menge zu tun, jedenfalls bei mir. Es gab ein neuer Podcast, ich habe es ja schon angekündigt und das habe ich jetzt auch tatsächlich wahrgemacht. Endcast oder Antcast, je nachdem wie man das aussprechen will, ist gestartet. www.antcast.thenetcast.com. Und dort gibt es jetzt die ganzen Android-Themen, die eben normalerweise die Wochensicht hier geflutet hat. Die gibt es jetzt wieder ziemlich Android-frei. So ganz wird sich das natürlich nicht vermeiden lassen, ganz klar. Das will ich auch nicht, ja. Das ist schließlich, sag ich mal, dreht sich 80% meiner Woche um Android, ja. Und dann kann man es einfach nicht ganz vermeiden. Aber damit eben die Flut von Android-Geschichten nicht hier die Wochen sich praktisch komplett vereinnahmen, gibt's eben jetzt diesen Uncast und damit ja, werden die Android-Themen eben dorthin ausgelagert. Ja. Ja, und das mache ich zusammen mit Mo. Und das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Die erste Folge ist ja schon online. Die gab es ja jetzt am Sonntag. Und im Zuge von dem Ganzen, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, wird sich auch einiges hier ändern. Die Rios Wochensicht kriegt ein neues Zuhause unter der Adresse wochensicht.thenetcasts.com. Das Ganze wird spätestens am Donnerstag umgestellt sein. Das Allermeiste, wie zum Beispiel der Feed und so weiter, wird bereits morgen umgestellt werden. Da sind wir auch schon beim Thema neue Feed-Adresse. Warum? Bei dem jetzigen Feed wurde einfach der Blogger-Feed benutzt. Und das gab immer wieder Probleme. Ich habe gesehen, bei einigen Podcast-Programmen, auch bei Android, gibt es da Schwierigkeiten mit dem Erkennen von diesem Podcast. Und das wird jetzt geändert. Der Feed wird über Feedburner gemacht. Die alte Feed-Adresse wäre sowieso nicht mehr gültig, weil ich ja auf die neue Adresse umstelle, neue Webadresse, thenetcast.com, und da ist eben diese Problematik. Also deswegen, ab der nächsten Wochensicht neuer Feed, neue Seite. Wird sich auch ein bisschen was vom Design her noch tun. Neues Logo gibt's auch noch, weil das andere ist schon ein bisschen überholt. Da steht ja immer noch Podcast. Gibt aber keinen Podcast mehr, es gibt nur noch einen Netcast. Deswegen bereitet euch mal drauf vor, falls ihr Schwierigkeiten haben solltet, die nächste Wochensicht zu empfangen oder ihr kriegt einfach keine neue Folge angezeigt, dann geht auf wochensicht.thenetcasts.com und dort findet ihr dann die neuen Feed-Adressen und so weiter. Auch der Sendetermin wird sich ändern. Bis jetzt war es ja immer montags, das hat mir eigentlich relativ gut gepasst, aber der Android-Netcast, der muss unbedingt sonntags gemacht werden und jetzt sonntags und montags dann eben nochmal zu machen, dachte ich, ist nicht ganz so eine gute Idee. Außerdem hatte ich sogar schon mal Anfragen wegen der Zeit, weil montags ja doch ein bisschen unglückliches Datum für die meisten ist. Da fängt die Arbeitswoche wieder an und da hat man vielleicht nicht so gerade so viel Lust auf den Podcast. Deswegen auch das dann am Sonntag. Das heißt, das Programm sieht so aus: sonntags 13 Uhr die Rios Wochensicht und sonntags 15 Uhr dann der Android Netcast Uncast. So, Jetzt haben wir das hoffentlich abgegrast. Nee, bestimmt nicht. Ich werde sicherlich nochmal mindestens in der nächsten Folge dann euch nochmal die neuen Feed-Sachen vorstellen. Ja, Feed-Sachen. Ja, was könnte das sein? Ja, es wird zum Beispiel auf der Seite wird ein Audio-Tag gesetzt für HTML5-Browser. Und zwar die richtiges HTML5 unterstützen. Das bedeutet auch Ogg-Vorbis abspielen können. Ja, der Audio-Tag wird natürlich Ogg-Vorbis sein. Ja, ist eigentlich klar bei mir, ne? Jo, gut. Also, dann würde ich sagen, wir gehen mal zum ersten weiteren Thema. Ich muss wirklich gucken, weil die ganze Woche war eigentlich jetzt von dem neuen Android-Netcast bestimmt. Mann, hab ich geschuftet. Ich war richtig fertig. Ich konnte tagelang nicht schlafen und so weiter. Und es war wirklich eine Höllenarbeit, weil ja, da haben wir uns mal wieder viel vorgenommen. Ja, und auf einmal haben wir uns immer weiter hinausgezögert und dann auf einmal, ups, ja, Sonntag ist schon bald und dann geht's rund. Ja, Das ist auch so mal typisch wieder. Auch so ein bisschen rausgezögert und dann auf einmal war es dann passiert, ja, ist das mit den, ich sag mal ganz klar, mit dem Datenskandal der Swift-Geschichte. Ja. Es ist schon interessant, was bei uns momentan vorgeht, wie da mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja, und ich komme da auch noch mit dem nächsten Thema schon nochmal drauf zurück. Das ist nämlich auch im Ausland jetzt schon ein bisschen aufgefallen, was bei uns so abgeht, datenschutzmäßig. Da werden eben private Firmen hier gegängelt. Und der Staat an sich soll immer mehr Zugriff auf unsere Daten bekommen. Und wie wir wissen, war es in der Vergangenheit eigentlich nie das Problem, dass die Firmen zu viel Daten bekommen haben, sondern immer, dass der Staat zu viel von den Bürgern wusste und das dann früher oder später eben ausgenutzt hat. Ja. So, die Volkszählung steht ja schon bald wieder vor der Tür. Ja, die wird man sicherlich auch nicht verhindern können. Aha. Muss ich ganz pessimistisch mal sagen. Aber was schon jetzt schon passiert ist, ist ein Abkommen. Das wurde verabschiedet, nämlich mit der USA über die Auskunftsdaten, über die gespeicherten Finanzdaten. Und da soll eben Auskunft gegeben werden an die USA. Und wir haben ja, ja zumindest auf dem Papier ein Datenschutzgesetz, das vorschreibt, dass wir Einblick bekommen können in unsere Daten, die gespeichert sind. So. Und da muss jede Firma auch eine Auskunft erteilen. Also wenn man zum Beispiel wissen will, was in der Schufa gespeichert ist, kann man zur Schufa gehen und kann sich da das eben ja, zeigen lassen, auch bei anderen Firmen, wenn man da zum Beispiel eine Kundenadresse hat, dann kann man auch verlangen, dass die Firma einem die Daten vorlegt, die über einen gespeichert sind. Das Abkommen mit der USA, EU-USA, war eigentlich nach langem Hin und Her, es war ja erstmal gestoppt worden, dann gab es eine Menge Diskussionen, ja, sowohl Drohungen auch, und dann auf einmal hieß es, ja gut, wir machen das natürlich, das müssen wir ja im Zuge des Antiterrorkampfes und bla und faseln und dummblapper, ja. Und das wurde dann so einfach mal ganz, ganz schnell, ich will diesen Begriff durchgewunken jetzt nicht zu stark strapazieren, aber es ist einem fast schon so vorgekommen, ja. Und nun gehen eben die Daten in die USA und der EU-Bürger, der fragt sich jetzt, okay, was wird denn in den USA gespeichert? Und ja, da kann man ja eine Anfrage stellen. Pustekuchen. Im Prinzip weiß überhaupt gar niemand konkret, was mit den Daten in den USA passiert. Denn die Daten sind dann außerhalb des EU-Zugriffsbereichs, logischerweise, und dann ja, ist jedes Abkommen nicht mal mehr das Papier wert, auf dem es steht. Und genauso sieht es auch aus, denn man kann eben keine Auskunft bekommen. Ja. Auch zum Beispiel auf eine, auf die Frage, ob man eben einen Widerspruch vor einem US-Gericht einreichen könnte, ja, wenn man zum Beispiel eben merkt, dass sind falsche Daten gespeichert, wenn man es denn merkt, ja, gesagt kriegt man es ja nicht. Und diese Frage wurde ebenso nicht beantwortet, ja, und welche Auskunftsrechte hat man oder gar Ansprüche auf Löschung? Ja, nichts, gar nichts kam da raus dabei und es sieht wohl so aus, als ob man dann eben die Daten, die werden dann eben übertragen. Dann hat die USA die Daten und ja, kann damit machen, was sie will. Ja, wir können ja sagen, ja, ist ja nicht weiter schlimm. Das sind ja nur meine Bankdaten. Das mag für den für die meisten Bürger in der EU auch zutreffen, ja, weil es eben ja um Auslandsüberweisungen geht und nicht so viele Leute haben Auslandsüberweisungen. Ha, von wegen. Internet, Globalisierung, klar. Bei uns haben schon viele Leute im Ausland bestellt, ohne dass sie das überhaupt gemerkt haben. Kreditkartenabrechnungen, da tauchen halt auch mal umgerechnete Dollarbeträge auf und so weiter und so weiter. Und diese werden dann alle erfasst. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Software, ja, kauft man sich im Ausland, in den USA beispielsweise oder in einem anderen nicht-europäischen Land. Und da werden die Daten eben weitergemeldet und dort gespeichert. Dann weiß irgendein Fuzzi dort zum Beispiel, was für Software ich bevorzugt kaufe. Ja. Und dann kann man eben mal schon skeptisch sein, ob man da nicht so in diesem Wahn, in dem die USA ja regelmäßig verfällt, dann auf einmal in irgendein Raster fällt und dann letztendlich wieder auf der No-Fly-Liste landet. Ja. Das ist übrigens kein lustiges Thema, das ist auch schon des Öfteren passiert, dass vollkommen ja, unbescholtene Bürger auf dieser Liste landen und von dort wieder runterzukommen ist fast unmöglich, weil A, man weiß es nicht hundertprozentig, ob man drauf ist oder nicht. Und B, ja, ein rechtsstaatliches Verfahren zur Löschung kann man da auch nicht anstreben, ja, das gibt's nicht. Und ja, im Prinzip kann man dann nur hoffen, dass die US-Regierung nicht der Meinung ist, dass die Software oder die sonstigen Nutzungsprofile von Auslandseinkäufen dazu geeignet sind, irgendwie irgendwas in Verbindung mit Terrorismus zu bringen oder vielleicht in der Zukunft auch noch mit irgendwas anderem, was vielleicht dann gerade als großer Hype dann eben, wie man so schön sagt, dann verfolgt wird, ja. So Hexenverfolgungen, die haben sich ja auch in der Laufe dieser Inquisition geändert, ja. Zuerst waren es eben nur die Magieausübenden, dann waren es schon alle möglichen Leute, die eben nur was gegen unliebsame oder was Unliebsames gesagt haben, ja. Das wurde dann auch missbraucht. Und mal sehen, wie weit sich das dann noch ändert. Schon heute kann man sagen, dass wer also glaubt, dass das nur für eine Terrorabwehr ist, der ist schon ziemlich blauäugig. Ja, man sieht auch, dass da auch probiert wird, zum Beispiel wirtschaftliche Vorteile durch solche Informationen zu bekommen, dass eben US-Firmen eben wirtschaftliche Vorteile gegenüber beispielsweise der EU bekommt. Ich weiß nicht, warum überhaupt die EU so etwas zugestimmt hat. Ich weiß nicht, wie massiv der Druck eigentlich gewesen sein muss, dass die EU so eine, ja, ich würde schon fast sagen, Verzweiflungstat gemacht hat. Ja, ich kann es mir kaum vorstellen, was da hinter den verschlossenen Türen los war. Gut, Spekulationen. Ich hasse Verschwörungstheorien. Da gibt es auch keine Verschwörungstheorie. Fakt ist, die EU meldet die Daten in die USA und die USA macht mit den Daten, was sie will. Und die Bürger in der EU haben überhaupt keine Möglichkeit, dies zu verhindern oder Auskunft zu erlangen, was für was für Daten wie lange gespeichert sind oder sogar die Löschung beantragen. Absolut alles unmöglich. Wunderbar. Und sowas muss ich mir vorstellen, da stimmt die Regierung zu. Ja, das ist nicht, das ist einfach Wahnsinn. Ja. Gut, weiter geht's. Jetzt haben wir hier schon international Presse bekommen, und zwar gegen das deutsche Privatsphärenparadoxon. Auf der einen Seite jammert hier eine Ilse Aigner rum, weil Google Gartenzäune fotografiert, und auf der anderen Seite wandern unsere Daten immer weiter weg. Dann wird Online-Durchsuchungen gefordert. Dann wird gefordert Websperren, die übrigens wohl jetzt endgültig vom Tisch sind. Ja? Aber gefordert werden sie eben von unseren Politikern trotzdem. Dann werden Sprüche wie bei der Vorratsdatenspeicherung losgelassen, dass wir ohne diese total ausgeliefert sind der Kriminalität. Ja, klar. Logisch. Also ich meine, es ist alles einfach zum Heulen, wenn man das also als Gesamtbild mal betrachtet. Und ich frage mich, was wirklich in den Köpfen der Leute vor ist. Sind die Politiker wirklich so dumm, dass sie das nicht verstehen, was hier passiert? Oder was sie verlangen, was sie machen? Ja? Oder ist es einfach nur berechnet, dass einfach gesagt wird, ja, genau das wollen wir ja. Ja? Also die Firmen, private Firmen, die sollen am besten überhaupt gar nichts mehr machen, ja, mit unseren Daten, außer wir tun das explizit erlauben. Wunderbar. So, also keine personenbezogenen Suchen, ja, keine Location-Based Services, ja. Was soll das hier? Leute zu erfassen, das ist ja unglaublich, ja, dass sie per GPS erfasst werden und die Firma weiß dann, wo man ist. Aber gleichzeitig die Regierung, die hält sich davor, genau das zu tun, um zum Beispiel eben Straftäter, ja, in Anführungszeichen, ne, zu ermitteln, und alles, was Straftäter sind, das ist dann ja falsch parken oder sowas, ne. Ist normal eine Ordnungswidrigkeit, klar, aber naja, was ist das schon, ne? Die Deutschen wissen sowieso fast nie den Unterschied zwischen Ordnungswidrigkeit und etwas, was strafbar ist. Ja. Und deswegen haben auch die ausführenden Organe da oftmals leichtes Spiel, die Leute unter Druck zu setzen, weil die eben denken, oh ja, das ist strafbar und so weiter. Aber eine Ordnungswidrigkeit ist eben noch nicht strafbar. Ja. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und wird es da vielleicht auch durch die allgemeine Medienpanik noch verstärkt, dieses ja strafbar, Ordnungswidrigkeit ist gleich strafbar. Wenn man so hört, wie zum Beispiel Raubkopierer sind Verbrecher, ja. Man, das wurde sogar schon offiziell zwar gesagt, aber das bringen die Medien eben nicht so hoch. Dass es falsch ist. Ne? Nun ja, egal. Was soll's, auf jeden Fall hat sich jetzt hier der Jeff Jarvis, der ist ja relativ bekannt in der Blogger-Szene, hat Bassmaschine.com, und der hat da eben jetzt interessante Sachen vorgestellt. Übrigens, er hat nicht nur Blogs, er ist also promovierter Journalist, was immer das auch heißt. Ja, hat mehrere Auszeichnungen bekommen als Journalist. Oh, und der hat sogar noch mit richtigem Papier gearbeitet. Ja, ah, unglaublich. So, und genau das, und genau der schreibt jetzt eben hier, was hier in Deutschland los ist, und fragt sich dann eben auch, was das soll. Ja. Sagt hier zum Beispiel, ja, private Daten, das hat schon was, ja, also da muss man schon aufpassen. Ja. Aber wir müssen auch hinter die Rhetorik schauen, ja, und sehen, welche Risiken wirklich wichtig sind. Und das ist das, was ich auch gesagt habe. Wenn Google über mich alles weiß, ja, dann ist das ja okay, gut, das ist schon schlimm. Ja. Aber ich selbst kann bestimmen, ob Google was von mir weiß. Ich muss keinen Google-Account haben, ja. Aber ich kann mich nicht der Kontrolle des Staates entziehen. Ja. Ich kann jetzt hingehen und kann sagen, okay, ich melde mich jetzt hier, was weiß ich, einfach ab an einer bestimmten Stelle der Regierung und hier und jetzt habt ihr keine, jetzt müsst ihr alle meine Daten löschen und ihr habt keinen Zugriff mehr. Nein, das kann man nicht. Das heißt, hier wird der Bürger gezwungen, sich zu öffnen. Ja? Der Bürger wird durchleuchtet, an Flughäfen im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ohne dass er was dagegen machen kann. Während man bei den privaten Firmen, so wie es jetzt ist momentan, da muss natürlich auch der Datenschutz eingehalten werden. Das ist klar. Ja, und da habe ich auch nichts dagegen. Aber da können die Leute selbst bestimmen, was sie machen. Man traut Google nicht? Okay, kein Google-Account. Man traut Yahoo nicht? Okay, kein Yahoo-Account. Man will nicht, dass seine privaten Bilder im Internet gezeigt werden? Klar, kein Flickr-Account. Ja. So einfach ist das. Nur was gespeichert wird von der Regierung oder von Polizei, von verschiedenen anderen, von auch die Ärzte, die Krankenkassen und so weiter, die gehören ja auch mit dazu. Die haben alle unsere Daten, ja, und wir können da nichts machen. Wir können nicht sagen, okay, ihr dürft keine Daten mehr von uns sammeln. Ja, wenn man das machen, dann macht man sich höchstens noch verdächtig. Ja, und da werden erst recht noch mehr Daten gespeichert. Ja, also. Und deswegen muss man hier schon die Relation sehen, dass die Datenspeicherung bei einer privaten Firma lange nicht so gefährlich ist wie die Datenspeicherung bei der Regierung. Denn das hat die Geschichte immer wieder gezeigt. Ja, hat die Regierung genug Daten, genug Wissen, wird sie dieses Wissen auch ausnutzen. Ja, das ist ganz klar. Warum ist das ganz klar? Weil egal welche Staatsform genutzt wird, ob das jetzt Sozialismus, Kommunismus, Demokratie oder Schlimmeres ist, der Staat hat Interessen und die möchte er schützen. Ja. Und auch das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun. Es ist ja im Gegenteil, es ist ja sogar eigentlich die Pflicht der Regierung, den Staat an sich zu schützen. Ja. Und wenn dann eben die Möglichkeiten bestehen, dass man eben durch Staaten Rückschlüsse zieht, und man kommt dann eben auf ein Ergebnis, ob das jetzt richtig ist oder falsch, dass zum Beispiel jemand gefährlich ist, ja, dann hat derjenige eben schlechte Karten. Auch aus anderen Gründen. Es geht ja nicht nur immer, wir reden immer nur von Straftaten und schlimmen Sachen. Ja. Das geht ja auch schon im Kleinen los. Ja. Wenn auf der Krankenkarte, ja, nach 10 Arztbesuchen, ja, dann vermerkt ist, dass derjenige vielleicht ein bisschen labil ist. Ja. So, und diese Gesundheitskarte wird dann von einem anderen Arzt, zum Beispiel von einem Notarzt, dann verwendet und der sieht, hoppla, okay, das ist labil. Ja, dann wird man eben entsprechend gleich in eine Schublade gepresst, obwohl vielleicht das gar nicht so zutreffend ist. Es ergab nur ein Bild für diesen einen Arzt, dass es wohl so aussieht. Ja, aber es ist ja nicht 100% gesagt, dass der Arzt sich nicht irren kann. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Oder Finanzämter. Ja, richtig, Finanzämter müssen unsere Finanzen auch überprüfen können, aber die sollten das nur in einem gewissen Maße tun. Es kann nicht sein, dass das Finanzamt auch mit anderen Daten die Finanzdaten verknüpfen kann. Und wenn ich hier die Hosen runterlassen muss vor dem Finanzamt, mit Daten, die das Finanzamt meiner Meinung nach überhaupt gar nichts angeht, ja, dann ist auch wieder die Frage, inwiefern zum Beispiel Daten dann herangezogen werden bei beispielsweise bei der Berechnung oder bei der Überprüfung eben von Zahlungen oder Leistungen. Eben, ja. Das ist auch wieder so eine generelle Frage. Und um es jetzt mal wieder auf den ganz schlimmen Punkt zu bringen, ja, wir gehen einfach immer davon aus, dass alles, was jetzt hier gemacht wird bei uns, ja, dass das einfach in Sicherheit ist. Ja. Wir sagen, okay, gut hier, wir haben Demokratie, ja gut, unsere Parteien, die sind zwar nervig und die machen eh nichts, aber ja klar, sie machen eben nichts und ja, dann passiert dann eben schon nichts, ne, mit unseren Daten. Ja, und was ist, wenn dann morgen eben mit morgen meine ich dann eben in 10, 20 Jahren, ja, eine andere Partei vielleicht die Mehrheit erreicht, mit der wir dann nicht so sehr einverstanden sind und die vielleicht dann eben die Daten ausnutzt. Was wissen wir denn, wenn wir heute eine Infrastruktur aufbauen, um die Bürger komplett staatlich auszuspionieren? Diese Infrastruktur, die wird auch dann erhalten sein, wenn zum Beispiel ein anderes Regime mal an die Macht kommt. Ja? Wie man immer so schön salopp sagt. Was wissen wir denn, was in 20 Jahren ist? Und wenn wir die Infrastruktur, da praktisch die Grundlagen heute schon legen, ja, dann ist das für zukünftige Generationen absolut kein Problem. Das sind lauter solche Geschichten, die man eben nicht gerne hört, weil sie zu theoretisch sind, aber sie können vorkommen. Man kann in der Geschichte mal ein bisschen zurücklesen und dann sieht man, dass alles, was vorher an Netzen, sage ich mal, an Strukturen aufgebaut wurden, dass das dann missbraucht wurde von einer Regierung, die eben zum Beispiel die andere abgelöst hat oder sogar eine ganz andere Staatsform abgelöst hat. Wir haben, das wissen wir ja, wir haben Parteien, ja, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, die durchaus von ja unseren Staat von Demokratie auf irgendetwas anderes biegen könnten. Ja? Ohne Probleme. So. Gut, jetzt haben wir wieder hier voll total schwarz gemalt. Ja? Aber interessant ist trotzdem, es wird auch schon im Ausland wahrgenommen, wie unsere Regierung, Google speziell, ja, sag ich mal, fertig macht und gleichzeitig noch schlimmere Daten Anforderungen oder Datenspionage mit den Bürgern betreibt, ja, als Google jemals wagen würde zu sagen. Ja. Also, naja, ich sag mal, jetzt muss man sich mal vorstellen, ich sag's mal ganz provokant, ja, man stellt mal gegenüber Street View, hat Fragmente von ungesicherten WLANs aufgefangen, Fragmente wohlgemerkt, ja. Und dann wird bei uns die Online-Durchsuchung genehmigt. So, was ist schlimmer? Irgendwelche Fragmente, die durch ungeschützte Netzwerke, also falsch konfigurierte, man sagt auch fahrlässig eingerichtete WLAN-Netzwerke, mehr oder minder unbeabsichtigt aufgefangen wurden, oder die Möglichkeit einer Online-Durchsuchung, wo systematisch der komplette Rechner gescannt werden kann und die Inhalte abgefragt werden können. Unfassbar. Traurig. So, jetzt haben wir hier zwei ganz üble Themen gehabt und da müssen wir noch was Positives machen. Ja? Wenn wir schon so gegen diese Zwangssachen da sind, ja, Zwang, die Daten abzugeben und Zwang hier, Zwang da und die Daten werden gemeldet. Wir können uns nicht dagegen wehren. Ja, dann können wir aber zumindest mal ein positives Thema ansprechen, bei dem man tatsächlich sich wehren kann und tatsächlich etwas dagegen tun kann und sich selbst entscheiden kann, wie es weitergehen soll. Und das Ganze ist WebM. Ja, aber ich habe ja schon so oft von WebM gesprochen. Ich möchte jetzt nicht wieder komplett aufrollen. WebM ist das freie Videoformat auf Basis VP8 mit Ogwarbis-Tonspur und Matroska-File-Container. Das Ganze hat die Endung dann .webm. Und Firefox Beta 4 ist jetzt auch schon seit einiger Zeit draußen, ich glaube 2 Wochen. Und die haben jetzt auch WebM-Support. Jetzt gibt es bereits, also dann, ja gut, ne, ich tue die Beta von Firefox noch nicht als offizieller Client, als offizieller Browser ja, bezeichnen. Aber es gibt einmal den Opera, der ist komplett WebM-kompatibel. Und auch schon in der finalen Version WebM-kompatibel, während der Firefox dann als nächster rauskommt mit WebM-Support. Auch das funktioniert dann wunderbar. Man braucht dieses Videotag dazu, HTML5. Unter HTML5 wird eben dieses Videotag eingesetzt und dann eben eine WebM-Datei verlinkt und dann kann man das direkt im Browser sehen, ohne weitere Probleme. Und das ist ja die Konkurrenz zu dem H264. Und hier, das ist das, was ich gemeint habe, da können wir uns entscheiden, ob wir uns in die Zwangsherrschaft und reindrängen lassen wollen von dieser MPEG-LA oder ob wir es eben dann lieber mit freiem, offenen Video im Web versuchen und eben dann zum Beispiel auf Formate wie WebM zurückgreifen. Gut. So, jetzt haben wir 32 Minuten. Mir fällt mir schon gar nichts mehr ein, weil, wie gesagt, die Woche hat sich ja bei mir hauptsächlich um das Machen des Podcasts gedreht. Deswegen hab ich heute vielleicht auch ein bisschen mehr gestockt als sonst und gestottert und hin und her gemacht, weil ich habe mich eben hier, ja, leider momentan heute gar nicht vorbereiten können. Ja, es ist leider etwas schlecht gelaufen, aber es ist ja, naja, immer wieder zu sehen, was da so abgeht, wenn man viel zu tun hat, dass man dann einfach nichts auf die Reihe bekommt. Ne? Ja, und deswegen will ich es auch jetzt hiermit lassen. Eins noch, damit ihr es nicht vergesst. Also, ab nächste Woche kommt die Rios Wochensicht eben sonntags und zwar um 13 Uhr, ja, wird die dann live gemacht. Die seht ihr dann wie immer bei Ustream und danach findet ihr die Feeds und diese Adresse hat sich auch geändert. Die Feed-Adresse steht jetzt noch nicht ganz fest, aber die Seite ist die wochensicht.thenetcast.com und diese Seite ist zu erreichen ab morgen und die Feed-Adresse findet ihr natürlich dort ebenfalls da drauf und wie gesagt, neuer Sendetermin sonntags 13 Uhr, neue Website wochensicht.thenetcast.com und ich darf mich jetzt von euch verabschieden, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, viel Spaß und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!